Israels Auszug aus Ägypten ist das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte und bis zum heutigen Tag auch des jüdischen Lebens. Fast alles hängt irgendwie mit dem Auszug aus Ägypten zusammen, denn damit nahm ja die wunderbare Geschichte des Volkes Israel seinen Anfang. Vor jenem Ereignis liegt die Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Sippe Jakobs in Kanaan und dann zum Teil in Ägypten. Aber später ist es keine Sippe mehr und auch kein Stamm. Es ist zu einem Millionenvolk angewachsen, solange es noch in Ägypten lebte, kaum mehr als eine Masse von Millionen Menschen, Millionen Sklaven. Aber nach Ägypten ein millionenstarkes Volk freier Menschen. Ein neuer Tag, eine neue Epoche brach an. Deshalb wurde der Monat des Auszugs der erste Monat des Jahres, wie im zweiten Buch Mose 12, Vers 1 vorgeschrieben ist. In diesem Monat hielt das Volk Einzug in die Geschichte. Ein junges, soeben geborenes Volk wurde Mitglied der Völkerfamilie. Nicht für Jahrhunderte, allem Anschein nach für immer. Mit diesen und ähnlichen Worten führt der Rabbiner Simon Philipp de Vries in die Beschreibung des Passafastes ein. Diese Beschreibung hat er jetzt bereits vor fast 100 Jahren in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg verfasst, sowohl für jüdische als auch für nicht-jüdische Leser. Der Auszug aus Ägypten ist also das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte. Für die ersten Generationen nach der Befreiung aus Ägypten mag das wohl einleuchtend erscheinen. Doch wie konnte diese Bedeutsamkeit weitergegeben und im Laufe der Jahrhunderte, ja gar Jahrtausende, erhalten bleiben? Die Antwort lautet: durch ein Fest. Gott selber hat es so vorgesehen. Wir finden seine Anweisung in 2. Mose Kapitel 12, Vers 14. Dort sagt Gott: und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Wie ich in meiner letzten Predigt, die bereits einige Monate zurückliegt, über die Einsetzung des Passa angekündigt habe, werfen wir heute einen Blick in die vielschichtige Bedeutung der Passafeier. Streng genommen handelt es sich um zwei Feste. Passa am 14. Tag des Monats Aviv und das Fest der ungesäuerten Brote, das sich sofort anschließt vom 15. bis zum 21. Aviv. Da diese zwei Feste unmittelbar zusammenhängen, werden sie häufig zusammen als Passafeier bezeichnet und auch in der heutigen Predigt zusammen betrachtet. In drei Schritten werden wir den Bibeltext aus 2. Mose Kapitel 12 ab Vers 43 bis Kapitel 13 Vers 16 anschauen, um Gottes Gedanken hinter diesen Festen auf die Spur zu kommen. Dabei werden Prinzipien erkennbar, wie Grundlagen des Glaubens und der Identität vermittelt werden können. Diese Prinzipien sind auch heute für uns von großem Wert. Und im vierten Schritt anknüpfend an diese Beobachtungen, werden wir dann einige Bezüge des neutestamentlichen Abendmahls zur Passafeier betrachten. Wir lesen den Abschnitt aus Exodus 12, die Verse 43 bis 51. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen. Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse oder Lohnarbeiter darf nicht davon essen. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen, und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden, und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. Darauf machten es alle Söhne Israel, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte. So machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israel nach ihren Heerscharen geordnet aus dem Land Ägypten heraus. Schon zu Beginn des Kapitels 12 sind bereits einige Angaben zur Passafeier gegeben worden. Auf diese bin ich in der letzten Predigt tiefer eingegangen. In diesen Versen nun kommen zwei neue Dinge hinzu. Kein Bein soll am Passalamm gebrochen werden und kein Unbeschnittener darf davon essen. Das hebräische Wort, das hier mit Bein übersetzt wird, kann ebenso Knochen heißen. Diese beiden Übersetzungen finden sich daher auch in deutschen Bibelübersetzungen. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, mit diesem Wort kann sowohl das Bein oder auch jeglicher Knochen gemeint sein. Der Grund, warum Gott diese Anweisung damals gegeben hat, kann heute nicht mehr mit völliger Sicherheit bestimmt werden. Doch das ist für uns heute auch nicht so entscheidend. Interessant ist, dass jedoch gerade an dieser Vorgabe, über 1000 Jahre nach diesem Geschehen, der Apostel Johannes in Jesus Christus das vollkommene Passalam sieht. Als Christus am Kreuz hängt, wird ihm im Gegensatz zu den Verbrechern an seinen Seiten kein Bein gebrochen. Dazu schreibt Johannes in Kapitel 19, Vers 36, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Das vollkommene Passalam. Doch kehren wir zurück in die Zeit Moses. Die zweite zusätzliche Vorgabe zur Passafeier bezieht sich auf die Personen, die mitfeiern dürfen. Als Zeichen der Befreiung aus der Knechtschaft galt dieses Fest ausschließlich dem Volk Gottes. Wer genau zu diesem Volk gehört, wurde nicht etwa durch einen Reisepass oder durch ein anderes Dokument bescheinigt, sondern durch das Bundeszeichen, das Gott Jahrhunderte zuvor dem Stammvater Abraham gegeben hatte, die Beschneidung der männlichen Familienmitglieder. Das heißt, auch Familien, die keine israelitischen Vorfahren hatten, bekamen durch die Beschneidung Zutritt zum Volk Gottes. Damit waren sie berechtigt, an dem Freudenfest des Passa teilzunehmen. Familien, die dieses Bundeszeichen nicht trugen, war das Mitfeiern nicht gestattet. Durch diese Unterscheidung wird für alle späteren Zeiten betont, wem genau die Befreiung aus der Knechtschaft zugute kam, nämlich dem Volk Gottes, den Nachkommen Abrahams. Wir kommen zum nächsten Abschnitt und damit zu dem Fest der ungesäuerten Brote. Das Matzenfest schließt unmittelbar am Passa an. Wir lesen die ersten 10 Verse. Danach redete der Herr zu Mose und sprach: Heilige mir alle Erstgeburt. Alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Und Mose sagte zum Volk: Gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Darum soll kein gesäuertes Brot gegessen werden. Heute zieht ihr aus im Monat Aviv. Und es soll geschehen. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringt, das dir zu geben er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, und am 7. Tag ist ein Fest für den Herrn. Während der 7 Tage soll man ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, noch soll Sauerteig in all deinen Grenzen bei dir gesehen werden. Und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären: Es geschieht um des Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. So sollst du denn diese Ordnung zu ihrer bestimmten Zeit von Jahr zu Jahr halten. Moses Anweisungen, Vers 3, beginnt mit den Worten: Gedenkt dieses Tages. Genau, gedenkt dieses Tages. In diesem Gedenken steckt mehr drin, als wir vielleicht auf den ersten Blick vermuten. Das hebräische Verb an dieser Stelle bezeichnet ein Wortfeld, das wir heute mit unterschiedlichen Begriffen wiedergeben können. Sich erinnern, etwas ins Gedächtnis rufen, ein Gedenk sein. Es kann unterschiedlich umschrieben werden. Und ich werde in dieser Predigt 2 Wörter aus diesem Wortfeld in unterschiedlicher Weise verwenden: Erinnern und Gedenken. Ich sage nicht, dass diese Unterscheidung, die ich heute treffe, auch auf den normalen Sprachgebrauch zutrifft. Aber anhand dieser Unterscheidung möchte ich einige Prinzipien unseres Bibeltextes deutlich machen. Mit dem Wort Erinnern oder Erinnerung beziehe ich mich auf etwas, das bei uns lediglich im Denken geschieht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie ich vor etwa 16 Jahren zum ersten Mal diesen Gemeindesaal betrat. Das war während meines ersten Besuchs in der Schweiz und da durfte ich hier an einem Gottesdienst teilnehmen. Zugegeben, das war kein weltbewegendes Ereignis. Und doch kann ich mich an keinen Inhalt jenes Gottesdienstes erinnern. In Erinnerung geblieben sind mir dunkle Bänke standen hier im Saal und vor allem eines, dieser tolle Flügel. Sei es drum, da sind diese Bilder in meinem Gedächtnis und vielleicht auch Gefühle, die ich mit jener Erfahrung verbinde, mehr nicht. Da es meine eigene Erfahrung war, habe ich diese Bilder und Gefühle gespeichert, an die ich mich in Gedanken erinnern kann. Die nächste Generation kann sich diese Geschichte erzählen lassen und hat bestenfalls einige mentale Bilder davon, relativ abstrakte Vorstellungen von dem ja auch unspektakulären Ereignis. Diese rein gedankliche Handlung will ich im Kontext dieser Predigt als Erinnern bezeichnen. Im Unterschied dazu verwende ich das Verb Gedenken in einem breiteren Sinn. Es spricht den Menschen ganzheitlicher an. Nicht nur hören und denken, sondern hören, sehen, riechen, schmecken, betasten, etwas erleben, Teil einer Gruppe sein, nicht nur aus einer zeitlichen Ferne daran denken. All dieses soll heute in dem Wort Gedenken eingeschlossen sein. Und mit dieser Unterscheidung zwischen Erinnern und Gedenken schauen wir in den Bibeltext, um festzustellen, was hier vor sich geht. Mose spricht: Gedenkt dieses Tages. Die folgenden Verse zeigen, was alles zum Gedenken dazugehören kann. Vers 5. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land bringt, das dir zu geben er deinen Vätern geschworen hat, dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben. Dieser Dienst, man könnte auch sagen, dieser Brauch oder diese Tradition soll in diesem Monat immer wieder fortgeführt werden. Die Bestimmungen des Passa- und des Matzenfestes machen jedes Jahr einen tiefen Einschnitt in den Alltag. Jedes Jahr zur festgesetzten Zeit. Die Ernährung muss komplett umgestellt werden. Kein Sauerteig, nichts Hefehaltiges darf in den Häusern vorhanden sein. Es gibt einen Großputz. Die Möbel werden abgezogen und wirklich jedes hefehaltige Teil muss entfernt werden. Und dann gilt für eine Woche ein völlig sauerteigfreies Verhalten oder diese Ernährung. Das heißt, alle Familienmitglieder sind betroffen. Die müssen auch beim Großputz mithelfen und so weiter. Dass dieser große Aufwand den nachfolgenden Generationen erklärt werden muss, ist naheliegend. Wir können sagen, Gedenken beinhaltet also einen regelmäßigen Brauch. Im besten Sinne des Wortes eine sinnvolle Tradition. Vers 6. Hier wird angeordnet, am siebten Tag ein Fest für den Herrn zu feiern. Die beruflichen Tätigkeiten ruhen an diesem Tag. Es ist ein Ruhetag, ein Sabbat, egal auf welchen Wochentag er fällt. Nun wird gefeiert. Feste bewegen den ganzen Menschen. Wer würde auf die Idee kommen, ein Fest nur in Gedanken zu feiern? Gedenken beinhaltet nämlich auch Feiern. Der Mensch ist als ganzer Mensch dabei, er ist mit allen Sinnen angesprochen. Vers 8. Und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Die Erklärung der Tradition spielt eine zentrale Rolle. Alle Beteiligten sollen den Sinn verstehen. Die Weitergabe des Glaubens von den Eltern an die Kinder wird im Alten Testament immer wieder als eine wichtige Aufgabe beschrieben. Die Erzählung vom Auszug aus Ägypten geschieht deshalb, wenn möglich, immer im Gespräch zwischen den Generationen. Die Kinder stellen Fragen, die Alten antworten. Gedenken beinhaltet folglich, die Geschichte immer wieder zu erklären. Es geht darum zu verstehen und nicht einfach etwas zu tun, weil wir es immer schon so gemacht haben. Auf die Weise nämlich hätte das Fest den Test der Zeit wohl nicht überstanden. Vers 8 enthält aber noch einen weiteren wichtigen Hinweis. Wie soll jetzt diese Geschichte erzählt werden? Es hieß, und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Es geschieht um deswillen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und dies wurde jetzt vorgegeben für alle Generationen. Ist euch die Erzählweise aufgefallen? Man sagt nicht, damals, als die Israeliten Ägypten verließen, sondern damals, als ich aus Ägypten zog, als Gott mich und uns aus Ägypten herausführte. Das ist ein feiner und doch großer Unterschied. Unter Juden gilt bis heute beim Passafest die Regel, jeder, der mitfeiert, soll so feiern, als wäre er selbst persönlich beim Auszug dabei gewesen. Die Erfahrung bleibt nicht im fernen damals, sondern verbindet sich mit dem Hier und Heute. Sie ist Teil der Gegenwart. Ich bin persönlich betroffen. Ich habe Teil an diesem großen Geschehen. Wir können sagen, Gedenken beinhaltet diese Vergegenwärtigung. Unabhängig davon, wie viel Zeit bereits vergangen ist, jenes Ereignis wird mit der Gegenwart verbunden. Und ein weiteres besonderes Merkmal des Gedenkens finden wir noch in Vers 9. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen. Die Juden haben dieses Gebot wörtlich ausgelegt und daraus die Gebetsriemen entwickelt, die sogenannten Tefillin. Diese Gebetsriemen, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, die werden um die Hand gewickelt und an die Stirn gebunden. Dass sie bereits zur Zeit Jesu in Gebrauch waren, sehen wir in Matthäus 23, Vers 5. Dort ist schon davon die Rede. Die Anweisung, bestimmte Worte auf seine Hand und an die Stirn zu binden, erscheint in den Mosebüchern viermal. Zweimal in diesem Kapitel, 2. Mose Kapitel 13, und noch zweimal im 5. Buch Mose. Die Gebetsriemen sind beschriftet mit den vier Textabschnitten, wo gerade dieses Gebot drinsteht, dass man sich diese Worte an die Hand und zwischen die Augen binden soll. Der erste dieser vier Texte umfasst diese 10 Verse, die wir gerade gelesen haben. Der zweite Text umschließt die nächsten 6 Verse, die wir uns gleich noch anschauen. Es sind gerade diese Abschnitte, die die Juden regelmäßig vor sich haben. Nicht nur als Erinnerung vor dem inneren Auge, nein, sondern tatsächlich an die Hand gebunden und zwischen die Augen. Wozu? In Vers 9 steht eine Antwort. Damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund ist. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. Und darum binde dir diese Worte an die Hand und zwischen die Augen. Wir sehen, Gedenken beinhaltet auch Denkmale oder Erinnerungszeichen einzurichten, die allein schon durch ihre Existenz auf das Wesentliche hinweisen. So haben wir in den Versen 3 bis 10 im 2. Mose Kapitel 13 5 Merkmale des Gedenkens, die über das bloße Erinnern weit hinausgehen. Ich fasse sie nochmals zusammen. Gedenken beinhaltet einen regelmäßigen Brauch, eine sinnvolle Tradition. Gedenken beinhaltet Feiern. Der Mensch ist mit allen Sinnen dabei. Gedenken bedeutet, die Geschichte immer wieder zu erzählen, den Brauch immer neu zu erklären. Gedenken beinhaltet Vergegenwärtigung. Das Ereignis wird mit der Gegenwart verbunden. Und Gedenken beinhaltet Erinnerungszeichen bzw. Denkmale einzurichten. An welche Erfahrungen oder Situationen aus deinem Leben oder aus dem Leben deiner Vorfahren erinnerst du dich besonders gut? Das ist vielleicht eine Übung, die man zu Hause mal machen kann, wenn man mehr Zeit hat. Kann es sein, dass diese Ereignisse, die besonders präsent in deinem Gedächtnis sind, gewisse Elemente des Gedenkens aufweisen? So kann jeder für sich selbst die Wirksamkeit dieser Prinzipien selbst überprüfen. Wir wenden uns nun dem dritten Abschnitt zu. Während wir die Verse 11 bis 16 lesen, behalten wir im Hinterkopf, dass dies einer der 4 Texte ist, die sich die Juden buchstäblich immer wieder vor Augen halten. Und es soll geschehen, wenn dich der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann brich ihr das Genick. Auch alle menschliche Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist. Aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Das sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen. Denn mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt. Mehrere Elemente, die wir bereits besprochen haben, habt ihr wahrscheinlich in diesen Versen wieder erkannt. Sie werden durch diese Wiederholung nochmals unterstrichen. Hinzu kommt das Gebot, dem Herrn alle Erstgeburt darzubringen. Dabei fällt auf, dass in allen Fällen Gottes Handeln an erster Stelle steht. Wenn dich der Herr in das Land bringt, dann sollst du ihm die Erstgeburt darbringen. Wenn dich der Herr in das Land bringt, dann sollst du ihm die Erstgeburt darbringen. Und wenn dich dein Sohn fragt, was bedeutet das, dann antworte, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, darum opfere ich dem Herrn alle Erstgeburt. Erst befreit Gott, dann opfert der Mensch. Erst hält Gott sein Versprechen, dann befolgt Israel das Gebot. Erst Gnade, dann Gehorsam. Erst Zuspruch und dann Anspruch. Dieses deutliche Zeugnis wird in den Gebetsriemen verankert, die Israels Alltag prägen und begleiten. Diese Dinge sind es also, die für Mose und für Israel grundlegend sind. Darum sagt er in Vers 3, gedenkt dieses Tages. Das ist mehr als nur erinnern. Wir wechseln jetzt aus der Zeit Moses in die Zeit Jesu. Im Folgenden habe ich unter anderem mehrere wertvolle Gedanken aus dem leicht lesbaren Buch von Guido Baltes verarbeitet. Das Buch heißt »Die verborgene Theologie der Evangelien, die jüdischen Feste als Schlüssel zur Botschaft Jesu«. Für Jesus war die Teilnahme an der Passafeier selbstverständlich. Er war Jude durch und durch. Laut Lukas 2, Vers 41 gingen seine Eltern jedes Jahr hinauf nach Jerusalem, um Passa zu feiern. Und ab seinem 12. Lebensjahr war Jesus selbst dabei. Die Lämmer mussten beim Tempel geschlachtet werden, die weitere Feier konnte aber dann auch in Privathäusern stattfinden. Die älteste Beschreibung eines jüdischen Passamahls im Privathaus findet sich tatsächlich im Neuen Testament. Es ist der Bericht vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Wir haben den Bericht vorhin gehört. Dieser Text ist etwa 200 Jahre älter als die ältesten jüdischen Vorschriften. Die Rabbinen haben ab dem 3. Jahrhundert eine Ordnung zur Gestaltung der Passafeier schriftlich festgehalten. Das hebräische Wort für Ordnung lautet Seder. Mit der Zeit hat sich dieser Begriff selbstständig gemacht und darum wird heute die Passafeier häufig auch nur Sederfeier genannt. Kein anderes jüdisches Fest ist so beladen mit Symbolen wie das Passafest. Das überrascht nicht, ist ja der Auszug aus Ägypten das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte. Da die Beschreibung der jüdischen Sederfeier erst aus nachbiblischer Zeit stammt, kann nicht mit völliger Sicherheit gesagt werden, wie viele dieser Elemente, wie wir heute sehen können, schon von Jesus und seinen Zeitgenossen gepflegt wurden. Dennoch können wir davon ausgehen, dass die Grundzüge der rabbinischen Praxis bereits zur Zeit Jesu existierten. Das zeigt sich in bedeutsamen Übereinstimmungen zwischen dem letzten Passamahl Jesu und der heutigen jüdischen Praxis. Da ist zum Beispiel das Brot, das gebrochen wird. Wie in der Passaliturgie beschrieben, nimmt Jesus das Brot in die Hand, bricht es, spricht den Segensspruch. Auch in der Sederfeier wird Brot gebrochen. Doch was Jesus jetzt tut, ist ungewöhnlich und unerwartet. An dieser Stelle nämlich wird in der Passaliturgie das Brot gebrochen, erhoben mit der Erklärung: Dies ist das Brot des Elends, das unsere Väter in Ägypten aßen. Auch Jesus nimmt das Brot, bricht es und sagt: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Auch der Kelch, den Jesus nach dem Mahl in die Hand nimmt, erinnert an die 4 Kelche mit Wein, die im Laufe eines Sederabends getrunken werden. Dem Anschein nach handelt es sich hier um den 4. Becher. Dieser Becher wird in der jüdischen Tradition Kelch des Bundes genannt. Es passt also, wenn Jesus diesen Kelch in die Hand nimmt und sagt: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dass ein Bundesschluss mit Blut besiegelt wird, hat eine lange biblische Tradition. Indem Jesus jetzt das Brot des Elends und den Kelch des Bundes als Symbole für seinen bevorstehenden Tod deutet, behauptet er: Jetzt ist die Zeit da, von der das Passafest spricht. Jetzt erscheint Gott, um sein Volk zu erlösen. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus die bedeutungsvollen Worte: Dies tut zu meinem Gedächtnis. Woran meint ihr, werden die Jünger in diesem Moment gedacht haben? Dies tut zu meinem Gedächtnis. Die Ordnung der Passafeier war den Jüngern bestens bekannt. Gedenkt dieses Tages. Das Passamahl wird jetzt im neuen Bund in das Herrenmahl überführt. Darum gibt es für Heidenchristen auch kein Gebot, Passa zu feiern, wohl aber das Abendmahl oder das Herrenmahl zu feiern. Was bedeutet es, die Elemente des Gedenkens auf das neu eingesetzte Herrenmahl anzuwenden? Folgende Gedanken scheinen mir wichtig zu sein. Das Herrenmahl oder das Abendmahl wird für uns zu einem regelmäßigen Brauch, zu einer sinnvollen Tradition. Das Herrenmahl ist eine Feier. Es geht nicht nur um Hören und Denken, sondern alle unsere Sinne sind angesprochen. Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen. Die Geschichte hinter dem Herrenmahl ist immer wieder zu erzählen. Der Brauch ist immer wieder zu erklären, damit verstanden wird, was hier geschieht. Die Feier des Herrenmahls ist eine Vergegenwärtigung. Das originale oder ursprüngliche Ereignis wird mit der Gegenwart verbunden. Versuchen wir einmal, uns das auszumalen. Wir sind mit Jesus und seinen Jüngern um den Tisch versammelt. Jesus bricht das Brot, dankt, reicht es uns und spricht: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ebenso mit dem Wein. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir sind dort versammelt, wir empfangen Brot und Wein aus seiner Hand, auch wenn es heute stellvertretend durch seine Jünger gereicht wird. Jesus selbst ist beim Abendmahl auf eine besondere Weise in unserer Mitte. Dieses Bewusstsein hat meinen Blick auf das Abendmahl verändert. Es ist viel mehr als lediglich eine Erinnerung an ein längst vergangenes Geschehen. Nein, ich darf teilhaben an diesem Ereignis, an dem neuen Bund, der in Jesu Blut geschlossen wird. Teilhaben, mehr als nur erinnern. Wir haben gesehen, dass Gedenken auch Erinnerungszeichen oder Denkmale einschließt. Wie könnten Erinnerungszeichen in unserem Alltag aussehen, die auf das zentrale Geschehen unserer Erlösung oder auf die Person des Erlösers hinweisen? In der Geschichte des Christentums haben sich einige Symbole als besonders repräsentativ herausgestellt. Ich nenne einige Beispiele: das Kruzifix, das Jesus am Kreuz hängend darstellt, oder auch das leere Kreuz, bei vielen auch das Fischsymbol. Den Heidenchristen wurde kein Gebot aufgetragen, Erinnerungszeichen zu tragen oder einzurichten. Darum sehe ich darin auch keine Pflicht. Aber vielleicht liegt eine Kraft darin, die uns auf unserem Glaubensweg stärken kann. Viele wenden dieses Prinzip bereits an. Beispiele davon sind Bibelverse an der Pinnwand oder am Kühlschrank. Oder Gebetsanliegen auf einem Notizzettel, den man bei sich tragen kann. Und es gibt weitere Möglichkeiten. So kann das Gedenken auch durch diese materiellen Dinge uns dabei unterstützen, immer wieder den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Ich komme zum Schluss. Es wäre interessant, noch der Frage nachzugehen, wie das Gedenken auf die christlichen Feiertage angewandt wird oder vielleicht noch angemessener angewandt werden könnte. Da es aber den Rahmen dieser Predigt sprengen würde, gebe ich euch diese Frage mit nach Hause. Wie könnten die 5 Elemente des Gedenkens aus 2. Mose 13 in unserem Kontext aussehen, bezogen auf das Herrenmahl, auf Advent, Weihnachten, Epiphanias, Passion, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten? Wir haben festgestellt, dass es beim Gedenken um mehr geht als nur Erinnern. In Exodus Kapitel 13 entdeckten wir 5 Elemente des Glaubens, des Gedenkens, entschuldigt. Unterschied. Diese 5 Elemente sind einen regelmäßigen Brauch pflegen, eine sinnvolle Tradition. Feiern. Der Mensch darf sich mit allen Sinnen daran beteiligen und daran erfreuen. Die Geschichte wird immer wieder erzählt, der Brauch wird immer wieder erklärt. Vergegenwärtigung. Das ursprüngliche Ereignis berührt die Gegenwart. Wir sind nicht nur diejenigen, die sich an etwas erinnern, sondern wir sind daran beteiligt. Und Erinnerungszeichen oder Denkmale können uns dabei unterstützen. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Diese frohe Botschaft will uns jeden Tag neu erfassen und uns auch in schwierigen Situationen tragen. Darum gilt auch uns der Aufruf: Gedenkt dieses Tages. Wir beten. Großer Gott, unser Vater im Himmel, du hast dein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Diese Rettungsaktion bildet den Inhalt der Passafeier, bei dem ein fehlerloses Lamm geopfert wurde. Jesus Christus, du bist das makellose Lamm Gottes. Du hast dich selbst hingegeben, um Menschen aller Nationen aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. In deinem Blut wurde der neue Bund gestiftet. Diese Rettungsaktion bildet den Inhalt des Herrenmahls. Danke, dass wir daran teilhaben dürfen, an diesem Mahl der Gnade. Du reichst uns deinen Leib und dein Blut, damit wir Leben haben. Dir gebührt alle Ehre und Anbetung. Amen.